Guten Morgen, danke für das Willkommen heißen, für das herzliche Aufnehmen, aufgenommen werden und dass wir hier wieder unter euch sein dürfen. Ja, wir waren kurz vor Weihnachten hier und wir hatten das Thema, es wird nicht dunkel bleiben. Und wir haben gesehen, den geschichtlichen Hintergrund, auch ein bisschen die religiöse Situation zur Zeit der Geburt Jesu. Und wir haben gesehen, wie im Alten Testament die Propheten zusammen mit der Menschwerdung Jesu das Thema immer wieder aufgegriffen haben, es wird Licht werden, es wird hell werden, das Dunkel wird nicht bleiben. Jesus, das Licht der Welt. Wo steht das geschrieben, dass er das Licht der Welt ist? Wir müssen heute Morgen ein bisschen interagieren. Johannes? Nein, ich bin ja Verstehung und das Leben. 8, Vers 12, ja, ich bin das Licht der Welt. Er, der das wahre Licht ist und alle Menschen erleuchten will, kommt in diese dunkle Welt. Johannes 1, Vers 9. Und ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, 13. Okay. Wir sind dahin gekommen, dass wir als Menschen, die an Jesus Christus glauben, zu Lichtträgern werden, geworden sind oder sein sollten. Ja? Und ich hatte dazu ermutigt, gerade während der Adventszeit, im Blick auf Weihnachten, für Menschen zu beten, denen wir ein Licht, ein Zeugnis sein könnten, möchten. Und ich habe damals schon gesagt, dass es mich freuen würde, wenn wir uns heute wieder sehen, dass ich hören könnte, dass wir einander hören könnten. Wie habt ihr das erlebt? Wer hat vor Weihnachten, nach Weihnachten, im Blick auf Weihnachten oder im Zusammenhang mit der Weihnachtsbotschaft, dass Jesus das Licht der Welt gekommen ist, mit einem Menschen sprechen können darüber? Vielleicht einen Satz, vielleicht eine Karte weitergeben, vielleicht einen Adventsgruß, vielleicht ein Adventsgesteck oder was auch immer weitergeben mit einem Segenswunsch verbunden. Wer hat das machen können? Ich habe gesagt, es wäre schön, wenn wir kurz austauschen würden. Es war mir ernst. Ja, wir hätten jetzt, und ich möchte, dass wir das auch machen, ein paar wenige Minuten. Wir hätten jetzt Zeit aufzustehen, ganz kurz zu sagen, ich habe das so erlebt. Ich weiß, es ist unser aller Wunsch, in unserer Zeit und mit unserem Leben Jesus zu bezeugen. Und ich weiß, wir sind nicht immer bereit, nicht immer vorbereitet. Wir fühlen uns nicht immer bereit, weil wir ja unerwartete Gelegenheiten bekommen sehr oft. Und manchmal gehen die vorüber, das ist auch normal. Aber ich bin überzeugt, nicht alle Gelegenheiten haben wir vorübergehen lassen. Und deshalb wäre es schön, wenn jemand aufstehen würde und sagen, ich habe das so erlebt, ganz kurz, und zwar um Jesus die Ehre zu geben, um uns gemeinsam zu freuen. Und ich würde dann auch gerade noch für diese Menschen gerne beten, die unser Zeugnis bekommen haben. Wer möchte? Mutig. Okay.
Ich habe den Zeichen, ich gehe kurz
Sorry.
Das ist ein Nächster.
Genau. Eben, ich möchte uns einfach ermutigen, Gelegenheiten zu nutzen. Wir sind Boten. Ohne dass wir jetzt gross mit einer Etikette haben oder etwas. Wir vertreten die Botschaft, wir vertreten eigentlich das Evangelium mit Wort und mit Tat. Heute das Thema wird sie heilig und Heiligung. Beides. Aber ich möchte jetzt einfach zuerst beten, auch für die Ärzte, für den Bruder, für die Leute im Altersheim, für die Leute in der Nachbarschaft, für die Kinder, die die Schriften überkommen, beten wir kurz. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass wir deine Zeugen sein dürfen. Und ich möchte dir danken, dass wir unterwegs sein dürfen in einer Welt, die nicht immer bereit ist, unser Zeugnis aufzunehmen, anzunehmen. Und wir wollen uns immer wieder neu zur Verfügung stellen. Und du hast jetzt diese Zeugnis gehört. Du weißt, was sonst noch war. Du kennst unsere Gebete für Menschen, die wir auf dem Herzen haben. Ich danke dir, dass du die Ärzte möchtest segnen, die Leute im Altersheim, Kollegen, Kolleginnen, oder da im Geschäft, der Bruder, oder die Nachbarschaft, die Leute, die Schriften überkommen, die Kinder, die Schriften überkommen. Ja. Öffne du Herzen, schenk du Interesse und schenk, dass dein Wort darf eindringen in Herzen, dass Menschen dir begegnen. Und dann auch unsere Geschwister, die einfach segnen, dass sie treu bleiben in ihrem Zeugnis, dass wir dranbleiben und schenk Frucht her. Frucht im Sinn von neuem Leben, dass Menschen dir persönlich begegnen, ihr Vertrauen in dich setzen. Dafür danke ich dir. Amen. Amen. Können wir uns vorstellen, dass wir als Vertreter oder als Kühlschrankverkäufer würden ganz im Norden von Skandinavien gehen oder ganz im Norden nach Grönland und zu den Ureinwohnern wollen Kühlschränke verkaufen. Sie, die immer oder fast immer mit Minustemperaturen leben und niedrige Temperaturen, werden kaum den Eindruck haben, sie brauchen den Kühlschrank. Die Menschen um uns herum brauchen Jesus nicht. Denken sie. Sie meinen es. Und wir wissen, das stimmt nicht. Und es gibt ganz viele Menschen um uns herum, denen kommt es nicht in den Sinn, sich mit Jesus zu beschäftigen. Die stellen keine Fragen. Ich muss jetzt schriftdeutsch reden, sorry. Die stellen sich die Frage nach Jesus nicht. Und wir haben ein Angebot, ein super Angebot, von dem die Menschen nicht wissen, dass sie es nötig haben. Das macht es manchmal ganz schwierig. Und dazu kommt auch die Verunsicherheit, die Unwissenheit. Viele Menschen haben keine Ahnung vom Evangelium. Das Schlechte, was sie hören von Gott oder zum Thema Glauben, sind die Inhalte von Skandalen, von Dingen, die nicht schön sind. So gibt es Vorurteile, so gibt es Vorbehalte. Und so gibt es eine Welt, die gar nicht auf der Suche ist. Und wir müssen leider bestätigen, dass im Leben von ganz vielen Menschen Jesus keine Rolle spielt. Das ist so. Ob das im Leben einzelner Menschen, in den Familien, in den Schulen, in den Behörden, in den Verwaltungen, im sozialen Leben allgemein, Jesus ist kein Thema. Und ich möchte einfach weitergehen, auch mit diesem Anliegen. Wir wollen Jesus nicht verschweigen, wir wollen Jesus bezeugen. Und ich möchte das mal so formulieren, wir wollen Jesus wieder sichtbar machen. Und das ist eine Herausforderung, die enorm ist. Ich lese gerade das Lukas-Evangelium für mich und da lese ich immer wieder, da sie das sahen, glaubten sie. Oder da sie das sahen, was Jesus gemacht hat, da hatten sie Fragen und kamen und wollten wissen. Oder da sie das hörten, als Beobachtende, vielleicht auch aufmerksam, vielleicht kritische Menschen, durch das Sehen, durch das Erleben, durch das Miterleben ist das Fragen gefördert worden. Das Sichtbare führt zu Verunsicherung im Leben der Menschen, die sich eben jetzt mit Jesus auseinandersetzen mussten. Wir haben vor 2 Wochen in unserer Gemeinde ein Lied gesungen auf Dialekt Lami Lakse, lasse mich sehen, wer du bist, wie du wirkst. Ja? Jesus lebt heute nicht mehr in seiner physischen Person hier auf dieser Erde, aber er lebt in uns und er lebt durch uns hier inmitten anderer Menschen. Können wir Jesus wieder sichtbar werden lassen? Ich habe seit meiner Absolvierung, die liegt jetzt bald 50 Jahre zurück, einen Bibelvers oder die Worte aus einem Bibelvers in einem Rahmen, der hängt bei uns im Zimmer. Ihr seid ein Brief Christi, hat Paulus den Korinthern geschrieben. Damit meinte er, dass die Menschen, die diese Christen in Korinth sehen, in ihrem Leben etwas lesen können, etwas sehen können, und zwar das, was Jesus Christus in ihrem Leben bewirkt, macht, wie er sie prägt, segnet, verändert, wie er ihr Verhalten, wie sie miteinander reden, wie sie miteinander umgehen, prägt. Ihr seid ein Brief Christi. Und es steht nicht im Korintherbrief, ihr sollt sein, sondern ihr seid. Also ist es ein Brief, der lesbar ist, der eine gute Botschaft vermittelt oder auch eben keine gute Botschaft. Wenn wir das tun, was wir tun und uns auf Jesus berufen, nicht Jesus entspricht. Ihr seid ein Brief Christi. Und wenn ich an diese Worte denke, an diese einfachen Worte, diese klaren Worte, dann merke ich, ich brauche heute, jetzt Christus dazu, damit das möglich ist. Ich möchte aber zurückgehen. Die Korinther waren ganz spezielle Menschen in einem griechisch-heidnischen Hintergrund zum Glauben gekommen. Sie haben heraus aus einem Vielgötterglauben zu dem einen wahren Jesus Christus gefunden. Sie brauchten Heilung. Und ich gebrauche den Begriff Heilung heute Morgen als Synonym für Errettung, Erlösung. Die katholische Kirche verwendet den Begriff Erbsünde, um von einer Wirklichkeit zu reden, die unser Leben prägt. Es ist ein Begriff, der so in der Bibel nicht vorkommt, aber ein Konzept beschreibt, eine geistliche Wahrheit beschreibt. Kann auch irreführend sein, ich weiß. Aber die Bibel sagt, dass wir mit einer sündigen Natur geboren werden. Wir sind Kinder des Adams, der gefallen ist in Sünde. Und wir werden nicht im Laufe des Lebens zu Sündern oder zu großen Sündern, weil wir sündigen, sondern wir sind schon Sünder und deshalb sündigen wir. Sündigen heißt das Ziel verfehlen, ja? etwas nicht entsprechen. Von Geburt an sind wir erlösungsbedürftig. Wir brauchen einen Retter, du und ich, wir brauchen einen Retter. Und wir können uns nicht selber erlösen. Wir brauchen jemanden, der uns rettet, der uns herausreißt, herausholt aus diesem Leben. Wir brauchen eine externe Hilfe, wir brauchen einen Rettungsring, sonst ertrinken wir in dieser Gottesferne. Die katholische Kirche, wir haben ja über 40 Jahre im katholischen Umfeld als Missionare gearbeitet, die katholische Kirche lehrt fälschlicherweise, dass die Macht der Erbsünde durch die Taufe gebrochen wird. Ist eines der Dogmen der katholischen Kirche. Deshalb die Taufe als Sakrament, als etwas Heilsbringendes. Der katholische Katechismus sagt wörtlich, durch die Taufe wird man zu einem Glied am Leibe Jesu Christi eingefügt. Artikel 12,13 im Katechismus. Das ist der Begriff, den sie verwenden. Aber es ist genauso eine falsche Lehre, wenn wir sagen, wir können selber durch eigene Werke gerettet werden. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich lese aus Epheserbrief, die Verse aus Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Und da musste Paulus einfach ganz klar in diese Richtung Gegensteuer geben. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat oder bestimmt hat. Das ist der Weg. Wir können weder durch die Taufe, weder durch eigene Werke, weder, und ich weiß nicht, ob das zutrifft für den einen oder anderen für uns, weder durch unsere gläubigen Eltern, die uns in eine Gemeinde mitgenommen haben, gerettet werden. Wenn sie uns in die Gemeinde mitgenommen haben, das ist in meinem Fall auch so, musste ich an den Punkt kommen, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe. Musste ich eine persönliche Erfahrung machen und ihn als Heiland, als Retter, als Erlöser persönlich annehmen, damit ich heil werde. Heilung in dem Moment, wenn der Erlöser in unser Leben, Jesus Christus, eintritt. Uns aus unserem unerlösten Wesen herausholt. Das geschieht, ein anderer Begriff dafür, das geschieht in der Wiedergeburt. Es ist wirklich etwas Neues, das passiert. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur oder eine neue Schöpfung. Etwas Neues passiert. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Hier beginnt Heilung. Hier werde ich heil. Und hier beginnt ein Prozess. Das ist die Heiligung. Das folgt darauf. Dank der Wiedergeburt können wir heil werden. Dank das Werden eines Gotteskindes können wir heil werden. Können wir erleben, dass die Nebenwirkungen der Sünde in unserem Leben langsam verschwinden. Können wir erleben, dass die Langzeitschäden, das wird im Zusammenhang mit Corona-Infektion gebraucht, dass die Langzeitschäden, die unser Leben kaputt gemacht haben, bevor wir Jesus Christus kennengelernt haben, dass die geheilt werden. Rettung, Heilung, dieser Begriff ist so wichtig. Und es betrifft auch all die Schäden, die ich selber verursacht habe durch mein Leben in Sünde, bevor ich Jesus begegnet bin. Und es betrifft auch all die Schäden, die andere Menschen in mir verursacht haben oder die mich getroffen oder betroffen gemacht haben, weil andere Menschen um mich herum auch Sünder sind und sich als Sünder verhalten haben. Zum Beispiel erlittene Ungerechtigkeiten oder erlittene Manipulation, Missbrauch. Verletzungen irgendwelcher Art, Heilung. Gott kann Heilung heilen. Die Wiedergeburt, das ist das Werk Gottes. Nikodemus hat Jesus gefragt, ja, wie soll denn das passieren? Soll ich wieder in den Mutterleib gehen und noch einmal geboren werden? Johannes 3. Und da sagt Jesus, nein, es wird durch den Geist Gottes geschehen. Es ist Gottes Werk. Er rettet, er vergibt, er nimmt uns an, er adoptiert uns in sein Reich, in seinen Leib. Er fügt uns ein in die Gemeinde. Unser eigener Beitrag, so sehr wir uns auch anstrengen möchten, im Blick auf dieses Ziel, ist null, ist gleich null. Wir sind begnadigt Wir sind nicht solche, die etwas verdienen. Was wir verdienen, wäre die Strafe, wäre die das Bezahlen der Schuld. Und das hat Jesus übernommen. Und was er uns anbietet aus Gnade, das ist die Vergebung und das neue Leben. Das Einzige, was wir machen können, das ist ein Hilfeschrei losschicken. Mit der doppelten Erkenntnis, ich habe verstanden, ich bin ein Sünder und ich vertraue dir, du willst mich retten aus Gnade. Wir kennen die Geschichte, wie Jesus auf dem Wasser den Jünger im Sturm entgegenkommt und der Petrus dann sagt, hey, wenn du das bist, dann sag mir, ich soll zu dir kommen. Und Jesus sagt, ja, komm. Und das macht Petrus. Er verlässt das sichere Boot, tritt auf dem See Genezareth, im See Genezareth, auf das Wasser. Wasser, also es ist eine Materie. Wenn ich da den Finger reinhalte, dann geht das durch die Oberfläche. Petrus läuft auf dem Wasser. Und dann sieht er die Wellen. Und dann macht er seinen Hilfeschrei. Herr, hilf, ich versinke oder ich ertrinke. Und das macht er auch. Er ergreift die Hand Jesu, die ihn hochzieht und ihn ins Boot nimmt. Ja. Das ist das Einzige, was wir machen können, dieser Hilfeschrei. Herr, rette mich, ich vertraue dir. Und wenn das geschehen ist, dann sind wir Gottes Kinder, aus Gnade. Und dann werden wir heil, weil der Heiland, der Heilende in unser Leben getreten ist. Frage, was ist die allerwichtigste Frage an der Stelle? Was ist die wichtigste Frage? Hast du um Hilfe geschrien? Hast du dein Leben Jesus Christus anvertraut? Hast du ihn angenommen? Sollte das noch nicht der Fall sein, solltest du noch Fragen oder Zweifel haben, dann können wir gerne nachher zusammen reden und sprechen oder vor allem zusammen beten. Aber das ist die wichtigste Frage. Nachher kann ich auch sterben, sorry, Schwester. Ja, das ist die wichtigste Frage. Ja, denken wir noch ein bisschen über die Liebe Gottes nach. Denn es ist aus Liebe, aus seiner Liebe, dass das möglich ist. Seine Liebe hat Gott dazu getrieben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen oder eingeborenen Sohn gab. So sehr hat ihn seine Liebe getrieben, alles zu geben, alles daran zu setzen, uns zu retten von unseren Sünden. Das ist Liebe. Er macht alles, damit wir heil werden. Liebe Gottes, totale Hingabe an diese Aufgaben, diese Mission, uns zu retten. Das ist Liebe. Das ist nicht romantisch. Das ist harte Arbeit. Ist jetzt sehr unromantisch, wenn ich das so sage. Aber ist es nicht auch so in einer Ehe? Wir hatten jetzt unser 50-jähriges Hochzeitsjubiläum und Liebe ist manchmal Arbeit. Abgesehen davon, dass Gott treu ist und er bewahrt und beschützt. Aber Jesus hat wirklich alles gegeben. Sein Einsatz war so, dass es in sein Leben gekostet hat. Das ist Liebe. Menschliche Liebe muss manchmal ein bisschen verdient werden. Nicht, wenn zwei junge Menschen sich verlieben, dann kostet diese Liebe überhaupt nichts. Ja? Dann ist man einfach verliebt und alles andere ist unwichtig. Und man ist bereit, alles zu tun. Aber menschliche Liebe muss manchmal auch verdient werden. Gottes Liebe ist ein Geschenk. Kann man nicht verdienen. Jesus Christus liebt und vergibt, weil er gerne so handelt, weil er Liebe ist. Und wir denken auch an die Vergebung, ja? Menschen haben oft Mühe zu vergeben. Gott vergibt so gerne. Er ist so froh, wenn Menschen verstehen, dass was Jesus am Kreuz gemacht hat, genügt. Dann ist er so froh, wenn wir das in Anspruch nehmen und uns auf diesen Boden setzen. Aber bedenken wir, Gott ist nicht verpflichtet zu vergeben. Er vergibt aus Liebe. Nicht, weil wir ihn überzeugt hätten, wir wären vergebenswürdig oder so etwas. Gott vergibt aus Liebe. Wie sehr hat er uns geliebt? Wie sehr liebt er dich und mich? Wie sehr? Und Vergebung Gottes schließt Versöhnung mit ein. Menschen ringen sich manchmal durch, einander zu vergeben. Und trotzdem versöhnen sie sich nicht. Ja, ich vergebe dir, aber ich gehe dir, das denke ich dann innerlich, aus dem Weg. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder ich tue mir das nicht mehr an. Verstehen, Gottes Liebe, Gottes Vergebung geht viel, viel weiter. Römer 5, Vers 1. Nun, wir denn sind gerecht geworden, so haben wir Frieden mit Gott. Nun, wir denn sind heil geworden, gerechtfertigt aus Liebe. Haben wir Frieden, Frieden mit Gott. Frieden. Dieser Zustand des inneren Friedens, des inneren zur Ruhe gekommen Seins, echten Frieden. Echten Frieden. Wie ein Geschenk. Ein weiterer Gedanke zur Liebe Gottes. Durch Menschen begangene Taten oder durch Verletzungen, die man erlitten hat, sind da oft irgendwo bittere Wurzeln. Und je mehr Verletzungen ich erlebt habe, desto schwerer habe ich Menschen zu vertrauen. Oder desto mehr misstraue ich den Menschen. Aus Angst vor weiteren Verletzungen. Und Misstrauen kann zu Rachegedanken führen, zu Vergeltungswünschen. Und da muss ich genauso die Liebe Gottes mit einbeziehen. Ich muss lernen, Menschen zu vertrauen. Ich muss lernen, Menschen zu lieben. Ich lese noch eine Stelle aus Römer, Kapitel 12. Bis Kapitel 11 ist die theologische Aufarbeitung verschiedener Fragen. Kapitel 19 und 11 in Römer geht es um Israel, um die Stellung Israels. Kapitel 12 dann um das praktische Leben für die, die Christen geworden sind. Vers 19 sagt Folgendes. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlässt die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Versteht ihr, das ist die Liebe Gottes. Das geht weit darüber hinaus, wie wir funktionieren untereinander. Die Liebe Gottes ist so einzigartig. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Können wir das? Nein. Auch wenn wir uns anstrengen? Nein. Nein, können wir nicht. Aber es ist möglich, weil Gott so mit uns umgeht. Er hält uns unser altes Leben nicht vor. Wir haben Frieden mit Gott, nachdem wir gerecht geworden sind. Gerecht gesprochen worden. Gerecht gerechtfertigt wurden, also wir waren passiv darin, es ist wirklich Gottes Werk. Und ich möchte auch solchen, die hier schon lange mit Jesus unterwegs sind und denen es gut geht, etwas sagen. Wenn es uns gut geht, dann stehen wir auch wieder in Gefahr. Dann stehen wir nämlich irgendwie in der Gefahr, dass wir dazu neigen, andere, denen es nicht so gut geht, zu verachten. Oder irgendwie zu erklären, warum es uns gut geht. Und wir stellen den anderen dahin nicht ein oder sogar höher. Und meine Lieben, wenn wir uns bewusst sind, dass es uns dank der erfahrenen Liebe und Güte Jesu besser geht als vorher oder besser geht als anderen, dann soll uns das demütig machen. Dann soll uns das dankbar machen. Dann sollen wir barmherzig im Umgang mit den Menschen um uns herum werden. Das ist die Liebe Gottes. Ja, und weiter, wenn ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, das mir immer wieder begegnet, wenn ich eine schwierige Kindheit hatte und vielleicht wurden meine Geschwister mir immer vorgezogen und wir konnten das nie klären, wir konnten das nie aufarbeiten. Und wenn ich diese Dinge, diese und ähnliche Dinge immer wieder benutze, um zu erklären, warum ich bin, wie ich bin, dann habe ich irgendwie die Liebe Gottes noch nicht richtig verstanden. Weil meine Vergangenheit, die zählt nicht mehr. Ich bin jetzt durch Jesu Liebe konditioniert und nicht durch meine Geschichte. Und dort, wo die Liebe Gottes mein Innerstes berühren darf, darf ich auch davon heil werden. Vielleicht brauche ich ein Gespräch. Vielleicht brauche ich Hilfe. Dann suchen wir die. Ja, dann schieben wir so etwas nicht vor uns her. Aber die Liebe Gottes will in die Tiefe hinein neu machen. Und vielleicht noch dieser Aspekt zur Liebe Gottes. Dank dieser Erkenntnis, dass wir vor Gott so unendlich wertgeachtet sind. Ja? Er hat seinen Sohn gegeben im Austausch mit meinem Leben. Er hat mich so unendlich geliebt. Er hat das Größte, das Liebste, das Einzige, was er da noch machen konnte, geschenkt. Das darf uns heilen, auch von Minderwertigkeitsgefühlen und von dem Gefühl, ich genüge nicht. Jesus genügt. Jesus gibt mir Würde. Jesus gibt mir Wert. Das ist in der Liebe Gottes inbegriffen. Kolosser 2, Vers 9 bis 10a, dank unserer Stellung als Gotteskinder, Paulus schreibt es schon nicht so, wie ich das jetzt sage, aber dank unserer Stellung als Gotteskinder sind wir okay. In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle von Gott leibhaftig und in ihm wohnt sie in uns. Jesus in uns, das ist der Unterschied. Versteht ihr, Errettung, Heilung umfasst so vieles. Das ist so ein Geschenk. Wir dürfen als Kinder Gottes heil geworden sein. Aber, wie ihr jetzt schon gespürt habt, das bewirkt einen Prozess, Prozess der Heiligung. Ein Synonym könnte sein der Gesundung, weil die Sünde zerstört. Und Liebe Gottes baut auf, macht neu. 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3. Es ist ein Thema, das wir immer wieder finden in der Bibel. 1. Johannes 3. seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat. Denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Schaut hin. Seid euch bewusst. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Und deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn je Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Es gibt noch so viel zu lernen, so viele Schritte zu tun, so weit zu gehen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Und wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Also jeder, der diese Hoffnung hat, ist in diesem Prozess des Wachstums drin, dass die Sünde immer weniger Spuren hinterlässt, uns immer weniger konditioniert und dass wir hier aktiv mitarbeiten, dass wir uns hier einsetzen, dass das, was hier Reinigung oder wieder ein Synonym für Heiligung praktizieren in unserem Alltag, in unserem Lebenswandel. Ganz, ganz praktisch. Und das bedeutet, dass ich mich A, immer wieder neu bewusst Jesus zur Verfügung stelle, mit allem, was ich bin. Und damit meine ich ganz praktisch meine Füße, meine Hände, meine Ohren, meine Augen, mein Mund, mein ganzes Sein. Ich stelle es ihm immer wieder zur Verfügung. Und B, ich weise die Versuchungen, die Anreize des Teufels zurück, ganz bewusst, sage Nein zur Sünde, Nein zu Anfechtungen. Und zwar wieder nicht, um etwas zu erreichen, sondern weil wir Kinder Gottes schon sind und nur Jesus Anspruch auf unser Leben hat. Das bedeutet, Gott sichtbar werden lassen. Das bedeutet, anders sein als andere. Das bedeutet, ein Brief Christi zu werden, wo Leute merken, was glauben Sie das wirklich? Ja, haben Ärzte gefragt. Ich hatte eine Weile ein Armband, das stand drauf, es war rot, weiß, schwarz. Und es stand drauf ROM, Romani, Römer, 3,23. Rot für das Blut Jesu, weiß für das reine Herz und schwarz für Sünde. Und ich war im Krankenhaus auf einem Bett und die Krankenschwester neben mir fragt mich, ob ich Fan bin von der Roma. Das ist eine Fußballmannschaft in Rom, oder? Ich habe gemeint, ich wäre Fan von Rom. Nein, ich bin nicht Fan von Rom. Bin schon Fan von Napoli. Aber das ist ein anderes Thema, wenn wir dort gewohnt haben. Aber ja, was ist denn das? Konnte ich ihr das Evangelium erklären? Dort steht etwas ganz Schwieriges. Wir sind Sünder. Ja? Kein Unterschied, wir sind alle Sünder. Sehen Sie, das ist das Schwarze. Dann gibt es das Weiße, das ist das, was wir wollen. Das sehnen wir in unserem Herzen. Es sollte weiß sein, sollte hell sein, sollte leicht sein. Und dann gibt es das Rote, das macht es möglich, ja. Das Blut Jesu. Wir sind hier in dieser Welt, wir haben die Aufgabe, Briefe zu sein, die gelesen werden können. Hebräer 12, Vers 14, Luther übersetzt, wir sollen der Heiligung nachjagen. Ja, also wir sollen uns einsetzen, und zwar auf eine so normale Art und Weise. Der Autor geht davon aus, dass dies ein Kind Gottes charakterisiert. Dass es zu seinem Lebensstil gehört. Und er sagt dann, denn wenn das nicht sichtbar ist, bedeutet das, dass ihr kein Gotteskind seid. Also er bringt das zusammen mit der Gotteskindschaft 1:1. Dieser Wunsch nach Reife, nach Wachstum. Aber wir werden nicht vollkommen in dieser Welt. Wir werden verändert. Wir wachsen. Wir kommen weiter. Wir kommen voran. Es ist ein Prozess in eine immer sichtbarere Jesus-Ähnlichkeit. Ist das verständlich? Ja? Es passiert etwas mit uns. Wieder nicht, weil wir das aus uns heraus schaffen können. Aber als Beispiel vielleicht, wenn ich mich vor einem Jahr ganz bewusst entschieden habe, an meiner Ungeduld zu arbeiten, dann muss ich heute weiter sein als vor einem Jahr. Das ist Heiligung. Oder wenn ich mit Neid zu kämpfen habe, weil mein Nachbar ein größeres Auto hat oder weil sein Rasen grüner ist, dann muss ich den Neid bekämpfen, weil das bewirkt Unzufriedenheit, bringt mich auf falsche Gedanken, auch wenn ich jetzt so banale Beispiele gemacht habe. Aber es gibt ganz andere Dinge, ja? Und wenn ich vor einem Jahr das gemerkt habe und ich habe gesagt, ich will daran arbeiten, dann sollte ich heute weiter sein. Das ist Heiligung. Oder wenn ich mit unreinen Gedanken zu kämpfen habe und mir vorgenommen habe, ich bekenne die, ich bekämpfe sie, dann will ich in einem Jahr weiter sein. Das ist Heiligung. Es geht klar vorwärts, aber zwar nicht darum, dass wir einen immer heller leuchtenden Heiligenschein haben. Ja? Es geht also nicht darum, es geht auch nicht darum, dass wir meinen, wir können an den Punkt kommen, an dem wir nicht mehr sündigen und nicht mehr schuldig werden. Nein, geht nicht darum. Es ist diese Verwandlung in das Bild Jesu. Dieser Prozess, der vorwärts geht. Und wo ich schuldig werde, ist ganz interessant. Wir kennen vielleicht diesen Vers, 1. Johannes 1, Vers 9. Was steht wohl dort? So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Untugend. Interessant, Vers 7, das ist der Vers 9. Vers 7 schreibt Johannes, ihr meine Kindlein, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so lügen wir. Belügen wir Gott und uns selbst. Ja. Aber wenn wir sie bekennen, dann vergibt er uns. Versteht ihr? Die Vollendung wartet noch auf uns. Aber die Veränderung muss Teil unseres Lebens sein. Weil Jesus mich errettet hat, darf ich bei ihm in der Schule sein. Darf ich von ihm lernen, ihn beobachten, immer wieder auch mich korrigieren lassen, aber auch ermutigen lassen. Es ist das neue Leben, das fröhliche Leben in Jesus und das ist Gott sichtbar machen. Das entspricht dem Gott sichtbar machen. Ja? Das neue Leben mit Jesus. Und so werden wir durch unser Tun, durch unser praktisches Leben, durch unser Reden, durch unser Sein ein guter Geruch zur Ehre Gottes. Zum Schluss noch zwei, drei Aspekte, wie wir diesen Lebensstil stärken können. Ich habe gerade die Bibel hochgehalten. Wir müssen Zeit verbringen vor Gott in seinem Wort. Indem wir uns immer wieder mit seinem Wort auseinandersetzen, setzen wir uns mit dem Fleisch gewordenen Wort Gottes auseinander. Und das ist Hologos, das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch, Jesus Christus, ja, die Inkarnation Gottes in Jesus Christus. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Keine Angst, sollte eines Tages deine Bibel auseinanderfallen, dann kauf eine neue. Du musst nicht die Bibel schonen und denken, oh, ich habe schon ein paar Bibeln verbraucht. Aber ja, die sieht gut aus dort mit den vielen Zeichen und Dingen drin. Ja? Keine Angst, es gibt neue Bibeln. Arbeiten wir damit. Und indem wir auf Gottes Wort hören, wachsen wir auch in der Kenntnis der biblischen Wahrheiten. Also wird dieser Glaube ernährt, genährt, gefördert, bestätigt. Wir brauchen das. Und unser Denken wird erneuert. Römer 12, Vers 1, 2, 3. Johannes hat davon gelesen heute in der Einleitung. Und erneuert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Das macht das Wort Gottes und nur das Wort Gottes. Das hilft uns im Vorwärtskommen. Ein weiterer Aspekt, dort wo wir einfach merken, dass wir Dinge mittragen aus unserer Vergangenheit, die uns lähmen, die uns entmutigen, die uns immer wieder auch in Anfechtungen führen, das müssen wir ablegen. Ich spreche nicht von den Dingen, die passieren jeden Tag. Also wenn ich mit frisch geputzten Schuhen am Morgen aus dem Haus gehe, die glänzen, die sind lackiert und. Und ich komme am Abend nach Hause und sind die ein bisschen staubig. Das ist normal. Aber wenn ich irgendwie einen Reißnagel im Schuh drin habe, der mich dauernd piekst und macht und es gibt eine Wunde, es gibt eine Entzündung, das ist nicht normal. Und es gibt so viele Dinge aus unserer Vergangenheit, die uns manchmal eben so negativ blockieren. Und bekennen wir die Sachen, bringen wir sie ans Licht. Und dann sind wir wieder noch mehr Licht, weil das uns hell, unser Leben hell macht. Heute Morgen habe ich mich gefreut, hierher zu kommen und hier reinzukommen. Ich habe etwas gerochen da hinten. Kaffee bedeutet für mich Gemeinschaft. Natürlich auch Koffein und so weiter, Stärkung, Buon Espresso, aber Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Geschwistern. Das Zusammensein, den Austausch, das Zusammenhören, das Zusammensingen, das Zusammenzeit verbringen, einander besser kennenlernen, voneinander lernen. Wir brauchen einander. Auch das bringt mich weiter. Ganz, ganz, ganz ein wichtiger Schwerpunkt. Und wenn wir zu Jesus selber gehen, ja, auch Jesus musste immer wieder Schritte tun. Einer der schwierigsten Schritte Jesu gegen Ende seines Lebens war die Situation im Garten Gethsemane. Er hat vorher seinen Jüngern gesagt, der Menschensohn muss jetzt nach Jerusalem gehen, er wird hinaufziehen, dort wird er den Menschen überantwortet werden, sie werden ihn gefangen nehmen, sie werden ihn misshandeln und am Schluss werden sie ihn töten, sie werden mich kreuzigen. Das heißt, er hat ein Ja zu diesem Weg. Petrus hat gesagt, nein, das geschehe dir nur ja nicht. Und Jesus hat ihm gesagt, hey, weiche hinter mir, Satan. Das, was du sagst, du hast die Dinge der Menschen im Sinn, nicht Gottes Sinn. Aber Jesus war entschieden. Und was passiert im Garten Gethsemane? Er musste noch einmal durchkämpfen in diesen Gehorsam hinein. Und Lukas, der ein Arzt war, beschreibt, dass er dort eine Art Todeskampf erlitten hat, sodass aus seinem Körper ist Schweiß mit Blut vermischt, ausgetreten in diesem Kampf. Herr, wenn möglich, lass diese Kelch an mir vorübergehen. Es war kein Spaziergang. Aber das Aber war nicht gegen Gott, sondern gegen diesen Gedanken, diesen menschlichen, verständlichen Gedanken. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die Jünger haben Jesus gefragt, lehre uns beten. Was hat Jesus ihnen gesagt? Unser Vater, der du bist in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, so sollen wir beten. Und auch im Gebet erringen wir Siege, weil wir immer wieder uns auf diese, in diese Position hineinbegeben. Das heißt, ich kenne den Willen Gottes, ich kenne den Willen Gottes, weil es mich interessiert, was ist sein Wille. Und ich bete darum und manchmal ringe ich darum, dass ich ihn tue. Und Jesus hat dreimal, man schätzt, dass das etwa 2 Stunden gegangen ist, diese ganz schwierige Zeit, wie Jesus da alleine gerungen hat. Also es ist also nicht mit einem Tischgebet gemacht, sorry, Tischgebet ist wichtig. Das ist ein Ringen darum, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In allen Bereichen meines Lebens, allen Bereichen. Und vielleicht als letztes noch ein Gedanke, der uns weiterbringt. Ich komme auch weiter, indem ich ganz praktisch diene. Indem ich mich einsetze für das Reich Gottes. Weiter fange ich an zu beten für meinen Einsatz. Dann fange ich an zu überlegen, wie kann ich das gut machen? Ja? Wie kann mein Einsatz gelingen? Ob das jetzt die Kaffeemaschine herrichten ist oder was auch immer. Dienen führt mich in eine Abhängigkeit hinein. Und eine gelebte Abhängigkeit zu Jesus Christus lässt mich ihn erleben. Das heißt, ich vertiefe meine Beziehung zu ihm. Ich komme weiter, ich wende mich ihm zu und ich bin nahe bei ihm. Also auch dienen ist ein Instrument, das Gott braucht, um uns weiterzubringen. Ja, wir spüren in all dem, Heiligung geschieht nicht durch Abschottung von der Welt. Wir sind in dieser Welt. Es wäre ja einfach, wenn die Mönche recht gehabt hätten, die im Mittelalter und noch schon vorher, 3., 4. Jahrhundert, meinten, wenn sie sich aus dieser Welt zurückziehen würden, hinter dicke Klostermauern, dann sind sie anders durch diese Entscheidung. Und dann sind sie nicht mehr dem Einfluss der Welt ausgesetzt. Die Welt ist da drin. Es geht um mein Herz, das erneuert werden muss durch Jesus Christus, indem ich ihm den Thron in meinem Herzen überlasse. Er soll da sitzen. Jesus hat sich schon zurückgezogen, temporär, in die Stille. Aber um mit neuer Kraft, mit neuer Freude, mit neuer Geduld, mit neuer Barmherzigkeit und vielleicht auch mit neuer Erkenntnis, weil er hat ja die Menschen immer besser verstanden, sich seiner Aufgabe wieder zu widmen. Sich auch auf schwierige Begegnungen einzulassen. Aus der Stille heraus, aber Stille nicht als Rückzug oder Heiligung, nicht im Sinne von Rückzug aus dieser Welt, sondern durch ein geweiht, Gott geweihtes Leben, das ihm zur Verfügung steht. Und wo ich zu ihm stehe, in dieser Welt, steht er zu mir. Und das ist Bestätigung, das ist Verstärkung, Vertiefung, das ist Ermutigung. Also Heiligung als etwas, als eine riesengroße Herausforderung. Ihr Lieben, die Welt braucht Jesus. Die Welt braucht uns, weil wir Jesus repräsentieren und ihn kennen. Leben wir so, dass Jesus Christus immer sichtbarer wird durch unser Leben. Und wenn wir jetzt als Gemeinde heute zusammen sind und in ganz vielen anderen Gemeinden, dann wünsche ich mir so sehr, dass wir verstehen, es geht uns nicht darum, uns dem Einfluss der Welt zu entziehen, sondern gestärkt wieder in die Welt hineinzugehen, als Lichtträger, als Zeugen Jesu, als veränderte Menschen durch die Liebe Gottes. Ich möchte abschließen mit einer Lesung aus Philipper 2. Wir kennen diese in diesem Abschnitt. Wir haben schon einen Vers von Philipper 3 gelesen. Philipper 2, Vers 14. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Ein geheiligtes Leben in einer unheiligen Welt. Beten wir. Lieber Vater, danke, dass du deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, dein Alles aus Liebe für uns, für mich, hast Mensch werden lassen. Du hast ihn uns geschenkt. Wir dürfen ihn annehmen aus Glauben und unser Leben wird versöhnt mit dir, dank dem Werk Jesu Christi am Kreuz. Wir preisen dich dafür, wir loben dich dafür. Und du behältst uns in dieser Welt, weil du willst, dass diese Welt über dich nachdenkt, deine Stimme hört, das Evangelium erfährt, Jesus Christus begegnet. Und nicht, weil wir würdig oder fähig sind, sondern weil du uns gebrauchst und segnest als deine Werkzeuge, dürfen wir in dieser Welt stehen und leben. Und wir beten, Vater, dass dein Name geehrt, geheiligt wird, dass dein Reich komme und aufgebaut werden kann, dass dein Wille geschehe, auch in uns und durch uns. Und da sind wir so abhängig von dir und ich danke dir, dass wir dabei erfahren dürfen, wie schön es ist, so unterwegs zu sein. Und ich möchte dir danken, dass du an jedes einzelne dieser Geschwister hier ganz neu ermutigst, ganz neu auch motivierst, mit dir, Jesus Christus, unterwegs zu sein und Schritte zu tun, vielleicht auch neue Schritte, im Wissen, dass du mit uns gehst, ganz gleich, was noch sein wird, was noch auf uns zukommen wird. Und dafür danke ich dir. Lege deinen Segen auf uns alle. Danke, Herr. Amen. Wir singen jetzt das Lied, ich glaube, es ist 278. Und wir wollen das so machen, dass wir die ersten drei Strophen singen und dann werde ich mit einer letzten Lesung abschließen und dann werden wir noch die vierte Strophe singen. Also 378. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Thank you. Darf ich fragen, wem es möglich ist, aufzustehen? Philipper 4, Verse 4 bis 7. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, der Herr kommt bald. Sorget euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Amen. Wir singen noch die vierte Strophe. Wenn wir stehen bleiben können, ist das okay.